Heute ist Pfingsten und es ist ein ganz besonderes Fest. Und für die meisten Menschen eigentlich ist es so, dass Pfingsten bedeutet, ein paar mehr Feiertage zu haben. Stimmt's? Also mehr ist das dann gar nicht für die meisten Menschen. Doch in Wahrheit ist das neben dem Kreuz und der Auferstehung ist es eigentlich das wichtigste Ereignis überhaupt. Und das wird ganz hervorragend ausgedrückt in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da sagte Jesus zu ihnen, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft. Weil Jesus wusste, dass ohne den Heiligen Geist seine Nachfolger völlig, absolut ineffektiv sind. Und nichts kann in der Tat sein Wirken ersetzen. Kein Programm, kein Lied, kein technischer Effekt. Selbst eine Zeit der Gemeinschaft, und das ist ja eine starke Betonung, die wir in dieser Zeit haben unter uns Christen, dass wir ein Bedürfnis haben, uns Gemeinschaft zu haben, was so wichtig ist. Aber selbst das ist kein Ersatz, so gut es ist, für die Kraft, für die Gegenwart, die Präsenz, den Beistand des Heiligen Geistes. Und die Tatsache ist, dass das Leben von uns Christen ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne seine Gegenwart in unserem Leben, wirklich wie ein Leben ist, eines Hamsters im Hamsterrad, ganz ehrlich. Ja, wir mögen viel auf die Beine stellen, wir strengen uns an und es sieht alles so aus, als wenn was in Bewegung ist, das berühmte Hamsterrad, wobei in Wirklichkeit es eigentlich nirgendwo hingeht, stimmt's? Und so ist es ohne den Heiligen Geist und deswegen hat Gott uns seinen Geist gegeben und zwar, und das ist wichtig, das ist das, was wir feiern, nicht nur, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, so ein bisschen, sondern es heißt, Gott gibt seinen Geist ohne Maß, ohne Limit, heißt es in Johannes 3, Vers 34. Das ist so stark, weil es zeigt uns, dass Gott alles gegeben hat von seinem Geist, nicht nur etwas. Er hält nichts zurück. Es bedeutet, dass wir so viel geistiges Leben haben können, wie wir wollen. Gott hat seinen Geist gegeben, ohne Maß, wenn ich mir das vorstelle, ohne Limitation, ohne Einschränkung, ohne etwas zurückzuhalten. Deswegen redet auch Jesus davon, dass wer an ihn glauben würde, auch von dessen Leibe würden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Nicht Tropfen, nicht irgendwelche Rinnsale oder Bäche, sondern Ströme. Ströme ist, das ist natürlich, spricht von dieser geballten Kraft, dieser Energie, die durch den Geist Gottes kommt. Das ist das Bild. Also kam es zu Pfingsten, zu einer Freisetzung grenzenloser Kraft. Und meine Frage heute Morgen ist, und die Botschaft heute Morgen heißt, bist du bereit für ein neues Pfingsten? Meine Frage ist, kann sich Pfingsten wiederholen? Kann eine Ausgießung des Geistes heute stattfinden? Diese Frage ist nicht unbedeutend, weil es gibt sehr viele Theologen, die sagen würden, der Geist Gottes ist ausgegossen. Es ist eigentlich nicht nötig, dass ein zweites Pfingsten oder ein wiederholtes Pfingsten gibt. Und das stimmt ja auch, weil der Heilige Geist ist uns gegeben worden, er steht uns zur Verfügung. Doch interessant ist, dass wir selbst in der Apostelgeschichte schon lesen, dass sich damals, nach einigen Jahren, dieses Ereignis wiederholt hat. Und da lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 11,15. Und zwar geht es da in der Geschichte darum, wie Petrus vom Geist Gottes beauftragt wurde, in das Haus des Cornelius zu gehen und dort das Evangelium zu verkünden. Und während er predigte, wurde er unterbrochen. Das war schon etwas, was enorm war, wenn man einen Prediger unterbricht in seiner Ausführung. Und während er predigte, fiel der Heilige Geist. Und sie fingen alle Anwesenden dort, fingen an, in Sprachen zu reden. Und Petrus bezieht sich auf dieses Ereignis, weil nicht alle waren happy damit, nicht alle fanden es gut, dass selbst Nichtjuden der Heilige Geist gegeben wurde. Weil sie dachten zu dem Zeitpunkt, dass es nur für jüdischstämmige Menschen ist. Und er wurde herzitiert zu den Leitern der damaligen Gemeinde und er musste sich verantworten, er musste sich erklären. Und er erklärte sich und sagte einfach, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang. Hier sehen wir ein Beispiel, dass Pfingsten wieder stattfand. In der gleichen Weise, sagt Petrus, wie eben in dem ursprünglichen Pfingstfest. Man kann also sagen, dass Pfingsten ein neues Zeitalter einleitete, nämlich das Zeitalter des Geistes. Und dieses Zeitalter wird immer noch, der Geist Gottes wird immer noch ausgegossen auf alles Fleisch. Es ist ein fortwährender, ständiger Prozess. Und was man sieht, ist, dass angefangen mit der jungen Gemeinde bis hindurch, über durch die Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, bis in die heutige Zeit, bis in die Gegenwart, es immer gab und immer wieder gibt diese pfingstähnlichen Ereignisse. Und ganz bekannte Ereignisse natürlich in den der vergangenen 100 Jahren waren die Ereignisse, die auch als die Ursprünge der Pfingstbewegung gesehen werden. Die Erweckung in Wales oder auch Sousa Street. Sousa Street war, was aufgrund dieser Geschehnisse in Wales geschah, wo der Geist ausgegossen wurde. Ich habe vor langer Zeit ein Buch gelesen über die Erweckung in Indonesien in den 60er Jahren. Und ich könnte auch ganz viele Bücher zitieren aus den letzten Jahren, wenn man liest, was passiert in den Nationen der Welt, jetzt zum Beispiel auch in den letzten Jahren, was passiert ist in Afrika und in den Dienst von Heidi Baker und vielen, vielen anderen. Aber in Indonesien, da gab es eben auch genau diese ähnlichen Begleiterscheinungen in ihrer Erweckung damals in den 60er Jahren, wie zu Pfingsten. Es wird erzählt, wie sie zusammenkamen in der Kirche, es war eine presbyterianische Gemeinde, und an einem besagten Tag waren sie während der Woche in einem Gebetstreffen zusammen. Und plötzlich geschah etwas, was sie noch nie vorher erlebt hatten. Der Geist Gottes fiel auf sie und es geschah Folgendes. Die Menschen um die Kirche, die um die Kirche herum wohnten, sahen, dass dieses Kirchengebäude in Flammen stand. Und sie holten die Feuerwehr herbei, weil sie dachten, das Haus brennt. Bis sie wahrnahmen, dass das kein wirkliches Feuer war, sondern dass es eine geistliche Manifestation war. Das war so wie Pfingsten. In Pfingsten erschienen den Jüngern, wie wir wissen, diese Feuerflammen. Und ich weiß nicht, was du dir darunter vorstellst. Ihre Haare wurden mit Sicherheit nicht versenkt. Das hätte bestimmt Gott nicht zugelassen. Besonders bei den Schwestern, besonders bei Maria Magdalena und Maria, der Mutter Jesu, wäre das nicht gut angekommen. Aber es war Feuer. Ein geistiges Feuer, was sich manifestierte. Das ist ein Wunder gewesen. Und so könnte ich euch eine Geschichte nach der anderen erzählen, nennen. Fest steht, oder die Frage ist, möchte Gott also auch heute seinen Geist noch ausgießen? Und ich würde sagen, oh ja, auf jeden Fall. Und das ist das, was in unseren Herzen schlagen sollte, diese Sehnsucht. Wir sind nicht Leute, die immer nur nach Erweckung, Erweckung, Erweckung suchen, aber wir sind Menschen, die einen Hunger haben nach mehr von dem Geist Gottes. Weil er ist unsere Hoffnung, er ist das, was unsere kühnsten Träume wahr werden lassen kann. Nur er kann das tun. Nur er. Ihn brauchen wir. Und die Frage, die uns jetzt anschließt und wo ich ganz kurz darauf eingehen möchte, ist, wie wir uns auf ein neues Pfingsten vorbereiten können. Wir lesen ja auch heute, wird sehr viel gepredigt an diesem Tag über das Pfingstfest, Apostelgeschichte 2 und über das, was an dem Pfingsttag geschah. Und das ist wunderbar. Der Wind, der kam, dieser Sturm, der hineinbrach, dieses übernatürliche Wirken des Geistes, so wird das Kommen des Geistes Gottes auf die Erde beschrieben, das Feuer, was kam und, ganz wichtig, die Jünger, die anfingen, in Sprachen zu beten und zwar Gott zu preisen. Das war eine so starke Manifestation und so wichtig, wir kommen auch gleich dann noch drauf, kurz dazu sprechen, drauf. Aber was wir oftmals nicht im Auge haben, ist, was eigentlich vor Pfingsten geschah, was eigentlich dazu führte, dass es zu dieser Ausgießung des Geistes kommen kann. Das wollen wir uns heute Morgen ganz kurz ansehen. Es gibt einige Prinzipien, die wir hier sehen, die uns das Wort Gottes vermittelt. Es gibt Dinge, wo Gott uns sagt, ihr seht her, das sind Dinge, die ihr tun könnt, womit ihr helfen könnt, dass dieses Ereignis wieder sich neu anbahnen kann und das stattfinden kann. Und das Tolle ist bei Pfingsten, Pfingsten demonstriert auf eindrückliche Weise, was passiert, wenn wir Menschen mit Gott in Sync sind. Also wenn wir harmonisieren mit Gott. Wenn wir Menschen mit Gott synchron laufen, dann erleben wir das, was wir hier in der Pfingstgeschichte sehen. Und das ist so ermutigend, weil wir werden sehen, dass nicht nur Gott seinen Teil tut, sondern auch wir Menschen dann etwas tun können, dass das geschehen kann. Das ist so ermutigend. Das ist nicht, dass wir Druck bekommen, dass wir jetzt Werke tun müssen. Es ist einfach nur ermutigend, dass wir nicht diesem fatalistischen Denken gefangen sein müssen, dass vielleicht, möglicherweise Gott irgendetwas tun wird. Nein, wir wissen, Gott möchte etwas tun auf der Erde. Er möchte seinen Geist neu ausgießen und er fragt uns, seid ihr dabei? Macht ihr mit? Das ist die Sache und das ist unsere Herausforderung, der wir heute stehen, weltweit als Gemeinde Jesu. Und hier einige Prinzipien für eine anhaltende Erweckung in der Gemeinde, weil, wie gesagt, ich bin nicht dafür, für dieses immer nur Erweckung, Erweckung, Erweckung so als Schlagwort. Wir müssen es ja auch mit Inhalten füllen, mit Bedeutung. Aber dieses erweckliche Leben, das, was dieses Leben im Geist, ist das, was eigentlich letzten Endes jeder von uns eigentlich braucht und auch will. Also mir geht es so. Und ich weiß, mit jedem, mit dem ich sprechen würde, der würde sagen, ja, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Wir nehmen jetzt nur einige Dinge hier aus Apostelgeschichte, aus dem Vorfeld, aus dem ersten Kapitel eigentlich, was hinführt zu dem, bevor uns dann geschrieben wird, wie der Geist Gottes kommt. Nummer 1, erstes Prinzip, die Taten, was Jesus ihnen sagte. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da heißt es, als er mit ihnen versammelt war, also 10 Tage vorher, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Das war der Befehl Jesu. Sie sollten nur eine Sache tun und das ist warten. Ganz interessant. Und was warten für sie bedeutete, für die Jünger, und Jesus hatte ihnen das nicht gesagt. Jesus sagte nur warten. Aber was für die Jünger warten bedeutete, war nicht, dass sie sich dann irgendwie im Obersaal verzogen, sich bequem machten und einfach nur die Zeit irgendwie absaßen. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben nicht da irgendwo nur einfach auf dem Sofa, auf dem Boden gehockt und was Gutes Gemeinschaft gehabt und gegessen. Nein, sondern es wird uns klar gesagt, was sie taten, nachdem Jesus ihnen das gesagt hatte. Das, was Jesus ihnen sagte mit dem Warten, darauf reagierten sie, und das lesen wir hier in Vers 14, diese gingen in den Obersaal, heißt es in Vers 13, und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen, Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das lesen wir dort. Es war für sie sehr selbstverständlich, dass Warten bedeutet, zu beten. Also Warten bedeutet nicht Zeit absitzen, sondern Warten bedeutet aktiv Gott zu suchen. Das sehen wir hier. Und das Interessante ist tatsächlich, dass Jesus ihnen nicht aufgetragen hatte, betet. Er hatte nicht gesagt, betet, sondern er hatte ihnen gesagt, wartet. Das finde ich sehr interessant. Warum ist das so? Weil Warten viel mehr einschließt als Gebet. Gebet ist nicht eindimensional, sondern viel, viel größer. Aber was interessant ist hier, dass wir uns das bewusst machen, ihre Gebete veränderten nicht den Willen Gottes. Denn Gott hatte schon längst fest entschieden, Pfingsten, am Schawot, am Erntefest, was ja eine riesige prophetische Bedeutung hat, weil der Heilige Geist ist der Herr der Ernte. Er ist derjenige, dessen Anliegen ist die Ernte. Das heißt, sprich, die verlorenen Menschen in den Nationen dieser Welt zu berühren und in das Haus des Vaters zu führen. Ihre Gebete veränderten nicht den Willen Gottes. Der Wille Gottes war gesetzt. Aber ihre Gebete veränderten sie selbst. Und wenn du dich, und deswegen ist es so wertvoll, sich mit Erweckungsgeschichte zu beschäftigen, nicht nur mit Kirchengeschichte, es ist ein Unterschied, Kirchengeschichte und Erweckungsgeschichte. Weil je nachdem, wer dir die Geschichte erzählt, wird die Kirchengeschichte betonen, das heißt das finstere Mittelalter und die bösen Dinge, die die Kirche gemacht hat. Und wer jemand sich mit der Erweckungsgeschichte beschäftigt, wird er dir sagen, was Gott alles getan hat, selbst in dem sogenannten finsteren Mittelalter, was gar nicht so finster war. In jeder Erweckung der Vergangenheit war Gebet der zentrale Faktor. Man könnte auch sagen, das Warten auf Gott war der zentrale Faktor. Ohne dieses Ausrichten auf Gott, möchte ich einmal sagen, gab es keinen geistlichen Aufbruch. Nicht, weil Gott es nicht wollte, sondern weil die Christen dann nicht in ihrer Generation bereit gewesen wären für diesen Aufbruch, für das plötzlich. Ihr seht, der Heilige Geist kam plötzlich. Aber das plötzlich Gottes das kam nicht einfach so, sondern es kam auch durch das Beharrlich der Menschen. Unser Beharrlichsein führt zum plötzlich Gottes, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Warten bedeutet, es kann dauern. Ja, wer wartet schon gern? Also ich warte nicht gern. In Ihrem Fall, Sie mussten 10 Tage warten, was ziemlich lange sein kann, wenn man nicht weiß, dass es 10 Tage sind. Wenn man weiß, dass es 10 Tage sind, kein Problem. Aber wenn ich nicht weiß, dass es 10 Tage sind, dann kann das ganz schön zäh werden, diese Zeit. Für mich hat das dieses Es kann dauern, dieses Warten schwingt da etwas mit, nämlich es zeigt mir, es gibt einen Prozess. Es gibt einen Prozess der Vorbereitung. Ohne dass die Jünger gewartet hätten, wären sie nicht bereit gewesen für dieses plötzlich Gottes. Und deswegen sollten wir eben auch uns immer wieder Zeit nehmen, zusammenzufinden, wie die Jünger es taten, und Gott suchen gemeinsam, weil das hat eine unheimliche Kraft. Es bereitet uns vor, dass wir bereit sind für Gottes plötzlich. Zweites Prinzip, was wir hier in diesem Vorfeld in der Apostelgeschichte lesen können. Zweitens, sie schufen, und das hört sich sehr nüchtern an, sie schufen geordnete Verhältnisse. Wenn wir dieses erste Kapitel lesen, werden wir feststellen, dass fast das ganze Kapitel auch davon handelte, oder ein großer Teil, sagen wir so, wie die Leiterschaftsverhältnisse geklärt wurden. Petrus sagte dann in Vers 21 in Apostelgeschichte 1, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welche der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns aufgestellt werden. Und es kam zu dieser Wahl des Ersatzmannes von Judas. Wir wissen, kennen die Geschichte, Judas hatte Jesus verraten. Er hatte sich selbst so weit ins Abseits manövriert, dass es damit endete, dass er nur noch einen Weg sah, das zu klären, nämlich Selbstmord. Er hängte sich, ganz schlimm. Und hier kamen sie in die Situation, sie sollten 12 sein, und das war nicht unbedeutend. 12 ist eine ganz wichtige Zahl. Das waren die prophetischen Verheißungen, die sich erfüllen sollten in der Gemeinde. Und es waren es nur noch 11. Und Gott hatte kein Problem, er wusste das hervor. Und sie wussten, geleitet vom Geist, sie mussten einen Ersatzmann finden, dass sie wieder 12 sind. Ein Zeuge seiner Auferstehung musste wieder her. Also sie arbeiteten an ihrer Leiterschaftsstruktur. Was wir hier sehen, ist immer wieder dieses Prinzip, bevor die Ströme fließen können, muss zunächst das Gefäß zubereitet werden. Denn eine gut funktionierende Struktur, das ist eine absolute Notwendigkeit dafür, dass das Leben des Geistes fließen kann. Weil niemand von uns, keiner von uns wird das tun, niemand von uns würde in die Mikro gehen, würde sich eine Flasche Cola kaufen oder was auch immer du gern trinkst oder Rivella oder irgendetwas und würde dann heimgehen und dann einfach die Rivella so auf den Boden schütten. Stimmt's? Keiner würde das machen. Wir würden ein Glas nehmen, einen Becher, einen Behälter und würden das Getränk dort rein gießen. Und dieses Gefäß ist so wichtig, weil Gott hat eben auch seinen Geist nicht nur einfach so auf die Erde aufgegossen. Er versprengt nicht einfach nur seinen Geist irgendwohin, sondern er gibt seinen Geist in ein Gefäß. Das ist das Prinzip. Das ist ja das, was Jesus sagte, ganz klar. Er sprach von dem Weinschlauch, von dem neuen Wein im Weinschlauch. Dieses Bild kennen wir, was Jesus lehrte uns. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das Leben des Geistes benötigt ein belastbares Gefäß. Wenn das Gefäß nicht belastbar ist, wenn es keine Struktur hat, keine Ordnung hat, keinen Rahmen hat, dann wird das Leben des Geistes einfach versickern. Es wird wirklich versickern, es wird keinen Effekt haben. Und das sehen wir eben auch in der Erweckungsgeschichte. Deswegen ist es so kostbar, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sehen, dass die Dauer und der Erfolg einer jeden vergangenen Erweckung maßgeblich davon abhängen, wie diese biblischen Ordnungen und auch Leiterschaftsprinzipien umgesetzt wurden. Du kannst das sehen in diesen ganzen Erweckungen, auch wenn man die studiert, die Erweckungen, die ich erwähnte, in Wales, in der Azusa Street, in vielen anderen Orten, Pensacola wäre auch so ein Name, die hörten dann auf, wenn die biblischen Ordnungen, wenn das Gefäß nicht mehr in der Lage war, das Leben des Geistes zu halten. Das ist ganz wichtig. Deswegen gibt es Leiterschaft in der Gemeinde, nicht um zu kontrollieren, sondern um einen Rahmen zu erhalten, wo das Leben des Geistes fließen kann. Und ich wünsche, dass wir das als Christen besser verstehen würden, weil das ist ein Segen, ist eine Gabe, wenn da Leute sind, die einen Rahmen schaffen. Und Erweckung, das Leben des Geistes kommt dann, wenn dieser Rahmen gesetzt ist und dieses Gefäß, dieser Behälter geschaffen ist. Das dritte Prinzip, und das ist das letzte heute Morgen, sie hatten einen gemeinsamen Fokus. Und das lesen wir hier ganz stark, das ist der erste Vers in der Apostelgeschichte 2, von diesem Kapitel, wo es um Pfingsten geht. Und dieser Vers wird oft überlesen, natürlich, weil nämlich wir so begeistert sind von der Ausgießung des Geistes, dass wir vergessen, dass dem etwas vorherging. Es heißt hier, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ihr physisches Zusammenstehen, also ihr räumliches Zusammenstehen, hier lesen wir, sie waren alle an einem Ort zusammen, drückte ihr geistliches Zusammenstehen aus. So wie sie eben sehr eng physisch, räumlich verbunden waren, so waren sie es auch im Geist. Und hier sehen wir die Bedeutung von gemeinsamem Gebet, weil nichts verbindet uns neben auch Gemeinschaft, Zeit zusammen verbringen und Fun zusammen, Spaß zusammen haben. Nichts verbindet uns mehr in unseren Herzen, unsere Visionen, geistlich, als gemeinsam zu beten. Ich möchte uns nochmal ganz stark ermutigen, wir wollen das jetzt so machen, auch in Zukunft, dass wir diese Vision Nights, das ist mehr als ein Gebetsabend, es ist, wo wir uns mitteilen und darüber sprechen, über das, was Gott tun möchte, was wir empfinden, was wir wahrnehmen, wir wollen hinhören und wir wollen gemeinsam beten. Wir wollen das immer so abwechselnd machen, einen Monat Night Fever, das klingt alles so ähnlich, Night Fever und einen Monat, den folgenden Monat abwechselnd, ist dann Vision Night. Night Fever ist mehr so, wo wir Gäste einladen, Freunde einladen, wo wir feiern, Gemeinschaft haben, wo ein anderer Fokus ist. Und dann Vision Nights ist, wo wir uns wirklich eins machen wollen und Gott suchen wollen, voneinander hören wollen, das Herz Gottes wahrnehmen wollen für das, was er hat. Wichtig ist, sie waren nicht verstreut, sondern sie waren auf das gleiche Ziel ausgerichtet. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Wenn wir das schaffen, unseren Fokus als Gemeinschaft, auch hier als in der CGM, zu bündeln, das heißt nicht, dass wir immer nur Action und Programme haben, aber das heißt, dass wir regelmäßig in irgendeiner Form zusammenkommen und uns fokussieren auf das, was wir glauben, was Gott tun möchte, dann werden wir sein göttliches Wirken und Handeln erleben. Weil das Resultat ist, und da muss ich euch ja nicht viel drüber sagen, das Resultat ist gewaltig. Der Geist Gottes, lesen wir, kam, er fiel plötzlich, es geschah aus dem Himmel ein Brausen, diese Geistesfülle manifestierte sich durch diesen Wind, das Feuer und durch diese Sprachenrede. Alle diese drei Elemente stehen eng mit Pfingsten in Verbindung, aber nur eines von den dreien wurde zu einem sichtbaren Zeichen und ein bleibendes Zeichen für die Welt. Wisst ihr, welches es war? Es war nicht der Wind, es war nicht das Feuer. Das bleibende Zeichen, das sichtbare Zeichen war das Sprachengebet. Weil als nämlich die Jünger erfüllt wurden vom Heiligen Geist und sie anfingen, in neuen Sprachen zu reden, blieben sie nicht in dem Obersaal. Diese 120 Personen gingen auf die Straße. Und das war so ein Erlebnis, dass die ganze Stadt, die jetzt versammelt war, die Juden aus der ganzen damaligen Welt kamen zusammen, um zu feiern, um ihr Fest zu feiern. Und Gott nutzte diesen Tag, um sich zu manifestieren, durch seine 120 Jünger, erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und dann lesen wir etwas hier, sie waren total perplex, die Menschen, die das hörten. Die wussten nicht, was das war. Und fragten sich, was mag das wohl sein? Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 12. Was es uns ganz deutlich zeigt, hiermit schließe ich. Wenn sich die Gemeinde im Geist bewegt, wird die Welt aufmerken und staunen. das ist die ganze Sache. Wenn wir als Gemeinde Jesu, wenn wir hier in der CGM uns aufmachen und uns im Geist bewegen, wird die Umgebung aufmerken und sie wird staunen. Nicht über uns, sondern sie wird staunen über Gott. Und das ist das, was wir glauben wollen für diese Zeit, dass Menschen ins Staunen geraten über Gott, dass sie wieder anfingen, an Gott zu denken, dass sie nicht so abgelenkt sind, beschäftigt sind mit dem Leben, sondern dass sie wieder anfangen, sich auseinanderzusetzen mit den wahren Dingen des Lebens, nämlich mit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da gehört das Sprachengebet sehr, sehr stark dazu. Ich hätte an Gottes Stelle hätte ich das nicht als ein Zeichen genommen. Es heißt, das Sprachengebet ist ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sagt Paulus, sondern für die Ungläubigen. Es heißt für mich nichts anderes, Sprachengebet, es ist okay, in Sprachen zu beten. Die einzigen Leute, die abgestoßen werden vom Sprachengebet, meiner Erfahrung, sind Leute, die eine falsche Theologie aufgenommen haben und gelehrt worden sind, dass das nicht gut ist. Aber Sprachengebet ist ein Zeichen. Ich hätte es nicht so ausgesucht. Ich hätte eher wirklich das Feuer und den Wind und all diese Sachen genommen. Aber Gott hat irgendwie das als ein Zeichen erwählt. Frag mich nicht, warum. Es heißt ja auch in Markus 16, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Da steht unter anderem, die werden in neuen Sprachen reden. Und das Resultat, was daraus floss, war enorm. Petrus stand auf. Bei ihm gab es auch einige Leute, die sagten, ey, die sind besoffen. Und das am frühen Morgen, 9 Uhr morgens. Hey, 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 ja, die spotteten. Und Petrus stand auf und sagte, hey, das ist nicht richtig. Diese sind nicht voll süßen Weines, sondern das ist die Verheißung, von dem Gott zu den Vätern gesprochen hat. Und er machte einen Altaraufruf, einen Bekehrungsaufruf. Und tatsächlich, an diesem Tag bekehrten sich 3000 Menschen. Ich sage euch, das kann niemand tun, außer gewirkt durch den Heiligen Geist. Wir wissen, was für furchtsame und schwierige Persönlichkeiten die Jünger waren, vor Pfingsten und nach Pfingsten. Wir haben heute Morgen, Ruth hat es wirklich am Anfang gesagt, der Geist Gottes tut was in uns. Die Jünger Jesu waren das beste Beispiel dafür, wie aus einer Gruppe von völligen Querschlägern, Chaoten und Versagern. Leute wurden verwandelt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Menschen wurden, die ein unglaubliches Feuer in Brand setzen, überall, wo sie hingingen. Und das ist das Herz Gottes auch für uns heute. Und dazu möchte ich uns motivieren, auf Pfingsten heute an diesem Tag wollen wir daran denken. Wir sind dazu bestimmt, Träger des Lebens des Geistes zu sein. The sound of